Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Die philippinische Stadt Marawi war 154 Tage unter der Kontrolle von islamistischen Extremisten. Marawi liegt auf der zweitgrößten Insel der Philippinen und ist die einzige Stadt, deren Bewohner fast ausschließlich dem Islam angehören. Vor 5 Monaten dann hat der philippinische Verteidigungsminister verkünden können, Marawi ist wieder frei von extremistischen Kämpfern. Darüber habe ich vor der Sendung mit unserer Korrespondentin Lena Bodewein gesprochen. Ich habe sie gefragt, ob das heißt, dass es auf Mindanao dann wieder ruhiger geworden ist.
Ja, so pauschal kann man das leider nicht sagen. Man kann jetzt sagen, dass die Gefahr, die in Marawi herrschte, dass auch wirklich der islamische Staat da seine Flagge hochziehen konnte und die Stadt für 5 Monate eingenommen hatte, dass die vorbei und gebannt ist. Aber es konnten einfach viele Extremisten fliehen und haben die Stadt auch geplündert. Das heißt, sie haben neue Mittel, neue Finanzen. Und weil auf Mindanao einfach sehr viele Gruppen dem IS Treue geschworen haben, kann das jederzeit so oder ähnlich wieder passieren.
Ja, das, was der Verteidigungsminister sagt, klingt ja ziemlich positiv vertrieben. Es gibt aber auch eben die Warnungen, dass die Aufständischen immer noch den Plan haben, im Süden der Philippinen ein Kalifat errichten zu wollen. Das heißt, es müsste ja wieder mit Gewalt erobert werden. Ne? Wie groß ist die Gefahr, dass die IS-Kämpfer dann nochmal versuchen werden, die Stadt da auf Mindanao unter ihre Kontrolle zu bekommen?
Also das, was jetzt wirklich Tatsache ist, ist, dass die Armee, dass die Behörden gewarnt sind. Sowas wie Marawi wird nicht nochmal passieren. Das war ja ein großer Überraschungseffekt auch. Die Armee ist damals da reingegangen, auch um 2 der hauptsächlich gesuchten Terroristen zu fassen und sind sozusagen in einen Hinterhalt geraten und dann ging das Ganze los. Das wird den Islamisten nicht noch einmal gelingen. So viel ist sicher. Die Armee wird jetzt auch viel stärker trainiert, auch während sie vorher im Dschungelkampf trainiert war, wird sie jetzt eben im Häuserkampf trainiert. Das war vorher einfach nicht der Fall. Die waren denen ausgeliefert. Es waren ja auch viele Kämpfer aus Irak, aus Syrien dabei, die einfach im Häuserkampf geschult waren. Und die wussten, wie sie so eine Stadt lange halten können und wie sie die Soldaten in Hinterhalte locken können. Und das ist jetzt einfach nicht mehr der Fall. Die Armee ist gewarnt, die Behörden sind gewarnt. Das heißt, so wie es war, wird es nicht noch einmal passieren können.
Wer sind diese Aufständische, wenn wir davon sprechen? Sind das alte IS-Anhänger? Sind das abtrünnige Splittergruppen? Woher kommen die?
Das ist sehr bunt zusammengesetzt. Also Mindanao hat eine Geschichte, das war immer schon die südlichste Insel der Philippinen. Das waren immer die, auf denen es die meisten Muslime gibt. Das waren immer die, die für ihre Freiheit, für ihre Unabhängigkeit gekämpft haben. Erst von den Spaniern, dann von den Amerikanern, von den Japanern. Und die auch jetzt noch eigentlich unabhängig werden wollen und sich mit Malaysia und einem Teil Indonesiens zusammentun wollen, am liebsten auch noch mit dem südlichen Thailand, überall dort, wo viele Muslime wohnen, die eine ähnliche Idee haben, nämlich die eines Kalifats. Und darum gibt es schon seit vielen Jahrzehnten quasi diese ganzen Moro Islamic Liberation Front oder sonstige paramilitärische Gruppen, die eben entführen, die rauben, die alles Mögliche tun, um an Geld zu kommen und ihren Unabhängigkeitskampf voranzutreiben. Und der Islamische Staat hat etwas geschafft, was niemand erwartet hatte. Er hat sie alle vereint, was natürlich eine sehr erschreckende Vorstellung ist. Diese ganzen Gruppen, die so jeder vor sich hingekämpft haben, sind jetzt unter einem Dach versammelt. Und das bringt natürlich eine ganze Menge Schlagkraft, die vorher einfach nicht so vorhanden war. Und das macht das Ganze eben auch so schwer einzuschätzen für die Behörden und für die Armee und für die Sicherheitschefs, die jetzt natürlich überlegen, welche Strategie benutzen wir da.
Ja, die Leute muss man ja auch irgendwie zusammenkriegen, ne? Und sie davon zu überzeugen, hey Leute, kämpft für uns. Wie werden die rekrutiert?
Die werden dadurch rekrutiert, dass sie einfach schon anfällig sind für alle Versprechungen. Sie kommen sich auf Mindanao und gerade die Muslime auf Mindanao kommen sich sehr ausgeschlossen vor, sehr abgeschnitten von der wirtschaftlichen Entwicklung der Philippinen. Es gibt viel Armut und es gibt wenig Perspektiven. Das ist ein großes Problem. Und wenn da jemand kommt wie der Islamische Staat und sagt, hier, wir haben zum einen viel Geld von Förderern, und wir haben zum anderen ein Heilsversprechen, sozusagen ein Allheilmittel, nämlich das Kalifat, unseren islamischen Staat, dann wirkt das sehr attraktiv. Und zum anderen ist es auch so, dass die Menschen sehr leiden auch unter Naturkatastrophen, die jetzt auch immer stärker auftreten. Es ist zum Beispiel so, wie eine Sozialarbeiterin das beschreibt.
Sie betreiben sehr aggressive Rekrutierungsarbeit. In der einen Region gibt es Erdrutsche, in der anderen herrscht Krieg. Häuser werden zerstört. Und damit die Menschen ihre Familien versorgen konnten, haben sie sich für $1,000 anwerben lassen. Denn die Regierung hat nicht schnell genug Hilfe gesandt.
Das heißt also, in Gegenden, in denen auch noch Naturkatastrophen das Ganze beeinflussen, in denen es den Leuten einfach den Lebensunterhalt zerstört, hat eine Organisation wie der IS einfach leichtes Spiel. So kann man es leider sagen.
Wir haben gehört, die lassen sich für 1.000 Euro anwerben. Jetzt müssen wir uns kurz mal überlegen, woher kommen diese 1.000 Euro für alle Leute, die da mitmachen? Um so viele Waffen zu haben, mit denen man rumballern kann, muss man ja auch Geld haben. Von wem werden die unterstützt?
Das sind tatsächlich ganz viele verschiedene, auch über die Welt verteilt, Sympathisanten. Und das beschreibt Rommel Banliao sehr schön, der eben auch lange darüber geforscht hat, wie sich der IS auf den Philippinen finanziert.
The main attraction of ISIS is in fact funds. They offer huge funds.
Attraktiv wird der IS vor allem durch das Geld. Sie bieten riesige finanzielle Mittel. Es geht nicht um Ideologie, sondern um Geld. Von Spendern, vor allem im Nahen Osten, und von reichen Sympathisanten in Indonesien und Malaysia. Viele Transaktionen laufen über malaysische Banken.
Also, was auch immer auf den Philippinen geschieht, das Geld kommt eben auch von woanders her und das ist natürlich schwer zu kontrollieren.
Der Islamische Staat, der hat großes Interesse, sich in Südostasien breit zu machen. Darüber reden wir heute Morgen mit unserer Korrespondentin. Lena Bodewein war unter anderem für uns auf den Philippinen unterwegs. In Marawi lieferten sich lokale Verbündete der Terrormiliz schwere Kämpfe mit dem philippinischen Militär. Über 1.000 Menschen sind bei den Kämpfen um Marawi im letzten Jahr gestorben. Der Wiederaufbau kommt auch nur schleppend voran. Jetzt ist es da ja so, auf den Philippinen leben eigentlich überwiegend Katholiken. Nur 10% der Einwohner sind muslimisch. Trotzdem konnte der IS ganz gut Fuß fassen. Das liegt an der Geografie, sagt Lena.
Die Philippinen sind ja ein Inselstaat. Das heißt, man muss sich das als sehr zersplittertes Gebilde vorstellen. Und Mindanao, die Inselgruppe im Süden, ist eben ganz unten. Das heißt, geografisch sind die auch schon sehr konzentriert auf einem Fleck versammelt, der auch wiederum geografisch ganz nah an der Sulusee liegt. Und dort geht es eben dann auch hinüber zu Malaysia, dem Teil, der auf Borneo liegt, und Indonesien. Und das sind eben Bereiche, die auch sehr schwer zu kontrollieren sind, wo man auch auf vielen, vielen Inseln sich verstecken kann. Das heißt aber, die Muslime dort sind sehr nah beieinander, immer schon konzentriert gewesen. Und dort war es eben attraktiv, sich sozusagen zu wehren gegen den Rest des Landes, gegen die Katholiken. Es gab auch eine Kampagne von der Regierung, die haben damals zwangsweise Christen dort angesiedelt, um diese muslimische Ballung zu zersetzen. Das hat aber nicht besonders gefruchtet.
Wenn jetzt nur 10% Muslime sind und sehr, sehr viele Katholiken, wie ist das? Da kommen irgendwie Leute in dein Dorf, die mit Gewalt umeinander schießen. Finden die Extremisten Unterstützung tatsächlich bei den Einwohnern?
Das gibt es tatsächlich. Das war auch in Marawi so, dass auf einmal Unterstützer für die Extremisten auftauchten, dort, wo man es gar nicht erwartet. Das hat ein Mann beschrieben, was er dort erlebt hat.
They did not expect me to be there. I said, what are you doing here?
Sie hatten mich nicht zu Hause erwartet. Ich sah meinen Nachbarn, schockiert, mit Gewehr und Kampfanzug. Ich fragte ihn, was machst du hier? Und er sagte, ich kämpfe für den Dschihad. Ich sagte, red keinen Unsinn, zieh deine Sachen aus, ich verstecke dich und ich lege ein gutes Wort für dich ein. Und er sagte, nein, ich will sterben.
I will die. They want to die.
Solange der IS also Kämpfer hat, die so entschlossen sind und zu sagen, ich will für den Heiligen Krieg sterben, sind sie natürlich schwer zu schlagen.
So, was passiert jetzt? Es ist ein kleiner Teil, aber es ist ein radikaler Teil. Wie will man den bekämpfen?
Auf der einen Seite, also es soll zwei Strategien vor allem geben. Auf der einen Seite wollen sie vor allem vorbeugen. Sie wollen den Menschen Perspektiven geben. Sie wollen auch in die Islamschulen gehen und sagen, hier, lauscht nicht auf die radikalen Predigen. hört auf den moderaten Islam und das ist eigentlich auch etwas, was sehr verbreitet ist dort. Also es ist wirklich ein kleiner radikalisierter Teil und der Rest sagt auch, wir sind Anhänger eines moderaten Islams. Es gab auch viele Religionslehrer, Islamlehrer, die einen Aufruf gestartet haben, gesagt haben, der radikale Islam ist nicht unser Islam. Von denen wiederum haben ganz viele Drohungen erhalten von den Radikalen. Also es ist eine gefährliche Situation teilweise, wobei man einfach sagen muss, der Großteil ist friedlich eingestellt. Und das soll eben jetzt auch von der Regierung stärker gefördert werden. Sie wollen mehr Perspektiven schaffen. Und das andere, jetzt die kurzfristigere Methode, ist eben das Kriegsrecht, das der Präsident Rodrigo Duterte über Mindanao verhängt hat. Und das soll eben genutzt werden, um einzuschreiten, um die Dörfer besser zu versorgen. Es ist auch teilweise so, dass die Dorfführer selbst mitgemacht haben bei den Banditen, bei den Rebellengruppen und selber eben diese Gruppen anführen oder zumindest profitieren davon. Und dadurch, dass das Kriegsrecht jetzt der Armee erlaubt, dort sozusagen zu regieren, wollen sie das eben verhindern.
Du hast gesagt, in Marawi selbst wird sowas wahrscheinlich nicht mehr passieren, dass hunderte islamistische Extremisten dieses Dorf besetzen. Aber wie groß ist die Gefahr, dass in anderen Teilen sowas passiert? Dass da auch in Regionen Anhänger gefunden werden, die ja auch die Auseinandersetzung auf andere Gebiete, andere Länder übergreifen können?
Also zum einen war Marawi natürlich der ideale Ausgangspunkt. Es ist die islamische Stadt Marawi, also wirklich die islamische Stadt, die einzige auf den Philippinen. Und das wäre natürlich ganz großartig gewesen für den islamischen Staat zu sagen, hier haben wir unsere Stadt, hier weht unsere Fahne drüber. Das heißt, es gibt aber auch viele andere Städte auf Mindanao in der muslimischen teilautonomen Zone, die es eben dort gibt. Und dort sind auch einige Städte anfällig, richtige Brutherde auch für die radikalen Islamisten, die sich dort versammeln und bei denen die Armee natürlich versucht, rechtzeitig einschreiten zu können. Das heißt, sie ist jetzt sehr präsent. Es gibt viele Checkpoints dort. Es wird viel kontrolliert, um eben eine Zusammenkunft, ein engeres Zusammenschließen von vielen Islamisten verhindern zu können.
Terroranschläge und Kämpfe. Der IS hat auch Südostasien auf seiner Strategiekarte fest eingezeichnet. Letztes Jahr die Belagerung von Marawi auf den Philippinen. Über ein halbes Jahr ging das. Über 1000 Menschen sind auch gestorben. Auch Indonesien ist betroffen, das größte muslimische Land der Welt. 90% bekennen sich da zur Religion. Und doch galt Indonesien jahrelang als Musterland. Der Wohlstand ist gewachsen, Konflikte im Innern waren beherrschbar, die Demokratie auch relativ stabil. Frage an unsere Korrespondentin Lena Bodewein. Wie groß ist die Gefahr, dass die Extremisten dieses größte muslimische Land destabilisieren?
Es gibt auch in Indonesien wiederum viele radikale Brutstätten in bestimmten Städten, auf bestimmten Inseln. Auch Indonesien ist ein riesiger Inselstaat mit 17.000 Inseln, die eben auch sehr schwer im Überblick zu behalten sind oder über die schwer der Überblick zu behalten ist. Das heißt, es gibt immer irgendwo Orte, an denen radikale Prediger einfach offene Ohren finden. Und mit diesem Banner des IS hat auch das wiederum etwas sehr Attraktives bekommen. Das beschreibt Rommel Banliao auch ganz gut, weil das eben nicht nur für die Philippinen gilt, sondern für ganz Südostasien.
And that made this kind of threat very, very serious.
Das macht diese Bedrohung so gefährlich. Nicht nur für die Philippinen, sondern die ganze Region Südostasien. Es ist eine weltweit operierende Gruppe gewalttätiger Extremisten.
An international group of violent extremists.
Das heißt, sie sind eben genauso attraktiv auch für indonesische Islamisten.
Im vergangenen Jahr, da wurde der bekannteste christliche Politiker, der Ex-Gouverneur der Hauptstadt Jakarta, für 2 Jahre verhaftet wegen Beleidigung des Korans. So, jetzt die Mehrheit der Indonesier, die stand ja eigentlich immer hinter einem säkularen Staat. Religion sollte da nichts zu suchen haben. Ist das ein Beispiel dafür, dass es sich irgendwie so langsam ändert?
Das ist ein Beispiel dafür, wie sich Interessengruppen so etwas, so eine Stimmung zunutze machen, muss man leider sagen. Also ich war damals, als es um Ahok ging, um das Urteil gegen Ahok, so wurde er genannt oder so wird er immer noch genannt, auf mehreren Demonstrationen in Jakarta, eine für ihn und eine gegen ihn, wo wirklich ganz, ganz radikale Männer brüllten und die Kafir, also die Ungläubigen, verteufelt haben. Und das eben in so einer eigentlich liberalen und modernen Stadt wie Jakarta. Die ist ja wirklich topmodern, bis auf die Infrastruktur, man steht immer im Stau. Aber es ist wirklich eigentlich sehr offen. Und auf der anderen Seite war dann die Demonstration für Ahok mit Gesang, mit Fröhlichkeit, mit Offenheit. Also es ist schon eine Spaltung der Gesellschaft. Und wenn man die Indonesier danach befragt, dann sagen sie eben auch, aber darüber reden wir tunlichst nicht, weil es meistens zu Streit führt. Wir sparen diesen Punkt aus, aber eigentlich ist es auch wieder nur eine kleine Splittergruppe, deren lautes Gebrüll über die Ungläubigen sich eben eine machtbewusste Gruppe zunutze gemacht hat und gesagt hat, wir schieben diesen Ahok beiseite, wir schicken den ins Gefängnis, damit unser Mann, unser islamischer Mann, mal wieder an die Macht kommt.
Gruselig konkret wird es, wenn man mal auf die Parteiprogramme guckt. Die erste islamistische Partei in Indonesien, die PAN, die fordert die Todesstrafe gegen Homosexuelle. Meinst du, es kommt so weit?
Nee, das glaube ich nicht. Also der Präsident Joko Widodo ist bemüht, natürlich es allen so weit recht zu machen, dass er im kommenden Jahr auch wiedergewählt wird. Aber das ist natürlich schon ein sehr radikaler Schritt, den er wohl nicht unterstützen wird. Es gibt aber dennoch Gegenden oder auch Regionen in Indonesien, wie zum Beispiel Aceh auf der Insel Sumatra, ganz im Westen Indonesiens, in denen fast schon wieder die Scharia herrscht. Ein sehr strenges Gesetz eben, wo die Menschen auch ausgepeitscht werden, wenn sie vermeintlich Ehe gebrochen haben oder Unverheiratete sich geküsst haben. Und wenn diese Entwicklung jetzt überhand nimmt, ist das natürlich sehr erschreckend. Dennoch sind eigentlich die meisten Indonesier schon dafür, den säkularen Staat, so wie sie ihn gelebt haben und erlebt haben, weiter zu stützen.
Was tut man gegen diese Terrorgefahr jetzt in eigentlich komplett Südostasien? Gibt es da auch Versuche der Länder, irgendwie näher zusammenzurücken, enger im Kampf zusammenzustehen gegen Extremisten?
Das tun sie tatsächlich. Auch Länder, die sich sonst immer misstraut haben, Malaysia und Thailand und Indonesien, die Philippinen, auch Singapur macht damit. Zum einen machen sie gemeinsame Manöver, um eben auch gerade die Sulu-See, in der sich viele Islamisten ganz schnell auf Inseln flüchten können, zu kontrollieren oder auch um ihre Armeen gegenseitig zu trainieren. Und sie lassen ihre Geheimdienste zusammenarbeiten. Also alles, was sie an Informationen haben über vermeintliche Terroristen, über Extremisten, über Islamisten, das tauschen sie aus. Und das will schon was heißen, weil sie vorher, wie gesagt, immer sich eigentlich misstraut haben. Das heißt aber, sie versuchen eben gemeinsam auch das zu bekämpfen. Und Rommel Banliao fasst das eigentlich ganz gut zusammen, wo das Ziel besteht.
For me, we will not be able to get rid of the terrorist threats. We cannot eradicate it because
wir werden die terroristische Bedrohung nicht loswerden können. Sie kann nicht ausgelöscht werden. Denn wegen der Bedingungen ist Mindanao fruchtbarer Boden für solche Ideologien. Hier können sie wachsen und gedeihen. Wir werden die Gewalt nur reduzieren können. Und dann müssen wir damit umgehen. Es ist ein langer Kampf, viel länger als wir dachten.
It's a long battle, it's a long war, longer than we think.
Aber wenn sie gemeinsam dagegen kämpfen, hoffen sie eben, dass sie das alles im Zaum halten können.
Ich habe mit Lena Bodewein gesprochen. Sie ist als Korrespondentin durch all diese Länder gereist, hat recherchiert, wie der IS Südostasien erobern will. Das hat sie uns erzählt.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.